Campus.
Von Ted Bundy bis Jeffrey Dahmer. True Crime Stories gibt es wie Sand am Meer. Es gibt Netflix-Serien, YouTube-Dokumentationen und zahlreiche Podcasts. Damit ein unglaublich großes Spektrum, um sich immer wieder neue, echte Verbrechen anzuhören und mitzufiebern. Oder wo ich mich selbst gerne mit Nervenkitzel beschäftige und auch den ein oder anderen True Crime Podcast auf dem Nachhauseweg schon gehört habe, ist das Ganze gar nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch wenn wir das als Unterhaltungsprogramm wahrnehmen und uns damit vielleicht entspannen können, ist es trotzdem moralisch und auch ethisch eigentlich gar nicht so krass vertretbar. Also habe ich mit Dr. Nicole Bögelein von der Universität zu Köln gesprochen. Sie hat nämlich zusammen mit Professor Dr. Gina Rosa Wöllinger einen Podcast zum Thema True Criminology gemacht und greift da das Thema Kriminalität auf. Die erste Folge lief jetzt am 23. Frau Bögelein, können Sie vielleicht noch mal kurz selber sagen, worum es in Ihrem Podcast eigentlich so geht?
Ja, vielen Dank für die Einladung. In dem Podcast, den ich gemeinsam mit meiner Kollegin Gina Rosa Wöllinger aufnehme, geht es darum, dass wir gerne einen wissenschaftlich neutralen Blick auf Kriminalität werfen möchten. Und in unserer ersten Folge haben wir entsprechend auch erstmal gefragt, was ist Kriminalität überhaupt? Was verstehen wir darunter? Was ist das eigentlich immer? Zeit- und ortsunabhängig? Entwickelt sich das mit der Zeit? Was verändert sich? Was ist der Unterschied zu abweichendem Verhalten etc.? Und in der ersten Staffel, die aus 4 Folgen besteht, die jeden zweiten Mittwoch eben erscheinen, da möchten wir so die Grundlagen legen. Das heißt, wir schauen uns auch noch an, wie wird Kriminalität eigentlich gemessen? Und genau, sind da einfach bei den Grundlagen unterwegs.
Also Hauptthema ist auch so ein bisschen halt wirklich dann das Verständnis von Kriminalität und halt auch der Realitätsbezug dazu.
Genau. Die Kriminologie ist ja eine empirische Wissenschaft. Das heißt, wir gucken auch immer tatsächlich, welche Statistiken gibt es, welche Dunkelfelduntersuchungen gibt es, was kann man empirisch belastbar dazu sagen, wie sich Kriminalität aktuell darstellt, wie sie sich entwickelt.
Okay, geht es dann bei Ihnen oder in Ihrem Podcast auch ein bisschen darum, einfach mit Vorurteilen gegenüber Kriminalität aufzuräumen? Ich hatte auf der Seite von der Uni Köln auch schon gelesen, dass es ja von Thema Jugenddelikten über sexuelle Gewalt und dann halt auch wieder das Thema Kriminalität und True Crime alles so ein bisschen zusammengewürfelt wurde. Deswegen würde ich da jetzt erstmal auch daran denken, okay, Vorurteile gibt es, wie räumen wir damit auf?
Genau, und Vorurteile vor allem, also uns schwebt vor, dass wir tatsächlich diese verzerrte Wahrnehmung von Kriminalität, die so in den Köpfen der Öffentlichkeit vorhanden ist, unter anderem durch True Crime Podcasts oder Sendungen oder wie auch immer, aber eben auch dadurch, dass wir Kriminalität ja eigentlich jeden Abend, wenn wir den Fernseher oder den Streamingdienst unserer Wahl anschalten, wir immer sehen, ah ja, also ständig wird hier irgendwer umgebracht, erschossen, wie auch immer. Es gibt ganz viele SerientäterInnen und in der Regel sind die Opfer meistens Frauen, oft auch junge Frauen. Und da kriegt man so eine Idee davon, dass die Welt sehr, sehr gefährlich sei und eigentlich Gewaltdelikte, die es das Kriminalitätsgeschehen dominieren. Aber das entspricht überhaupt nicht der empirischen Realität. Und insofern versuchen wir da den empirischen Gegenpunkt und den Wirklichkeitsabgleich zu liefern.
Sie haben jetzt auch gerade nochmal so eine Verbindung zu Frauen und dass Frauen oft als Opfer dargestellt werden, gezeigt. Also ich habe immer gehört und auch von meinen Freunden, dass eher die Mädels abends True Crime Podcasts hören, wenn sie nach Hause gehen oder auch eher dazu neigen, sich True Crime Serien anzuschauen. Würden Sie sagen, dass da eine Verbindung herrscht?
Das ist eine gute Frage. Also ich kenne dazu keine belastbaren Zahlen über die Nutzenden von True Crime Geschichten. Ich weiß aber auch, man liest das manchmal so, dass True Crime Formate selber berichten, dass ihre Zuschauerinnen eher weiblich sind. Und ob es eine Verbindung dazwischen gibt, dass tendenziell auch eher die Frauen Opfer sind, also ob die Redaktionen sich denken, aha, wir müssen solche Fälle bearbeiten, weil das vielleicht unsere Zuschauerinnen eher interessiert, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube tatsächlich, dass das ist jetzt eine reine Hypothese von mir, aber ich würde denken, dass ich da keinen Zusammenhang vermuten würde. Ich glaube eher, es geht so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich das jetzt mal in Anführungszeichen sagen kann, Sex sells. Ich glaube, dass tatsächlich auch in der Kriminalitätsberichterstattung eben auch sexualisierte Gewalt überproportional berichtet wird, weil es etwas ist, was das Publikum im Allgemeinen anspricht und dadurch da ein besonderes Augenmerk drauf gelegt wird.
Das heißt, also jetzt, wenn wir über True Crime mehr sprechen und dann auch in Verbindung mit Frauen und Sie haben ja auch gerade angemerkt, dass halt Thema Sex Sales natürlich auch von True Crime Formaten ausgewählt wird. Was verkaufen wir jetzt und wie verkaufen wir das? Weil es geht ja auch darum, selber Profit zu machen. Und dieser Profit ist ja gerade genau das, was man irgendwie kritisch betrachten sollte. Und mit dieser kritischen Einstellung gegenüber True Crime machen wir nach dem nächsten Song weiter. Klein und wir haben uns eben schon über das Thema Kriminalität und ihren Podcast True Criminology unterhalten. Und jetzt würden wir gerne auch mal mehr in die Richtung von True Crime gehen und schauen, was ist daran eigentlich so kritisch. Und da wäre jetzt dann auch meine nächste Frage. Würden Sie dann da, wenn wir jetzt True Crime auch natürlich kritisch betrachten, weil ja immer noch Geld mit echten Fällen und auch mit dem Leid von echten Personen gemacht wird, was würden Sie da sagen, was ist so das Kritische daran? Oder würden Sie selber das auch als kritisch einordnen?
Also zum einen sehe ich kritisch daran, dass ich glaube, dass mit echten Kriminalgeschichten, also Geschichten ist schon das falsche Wort, mit echten Kriminalfällen, die eignen sich, wenn wir ganz ehrlich sind, eben gerade nicht zur Unterhaltung. Denn es ist ja nichts anderes. Ein True-Crime-Format ist ein Unterhaltungsformat. Also eigentlich möchten wir alle uns da berieseln lassen. Wir gucken uns irgendwelche Serien an, weil wir eigentlich mal so ein bisschen abschalten wollen. Fälle, in denen Menschen Opfer von Verbrechen geworden sind, sollten uns nicht zur Unterhaltung dienen. Aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Fälle zum Teil gar nicht so alt sind und es wohl auch hin und wieder vorkommt, dass Menschen, die tatsächlich in die Fälle involviert sind, sei es als Geschädigte, sei es als ZeugInnen oder ähnliches, dann ganz unverhofft sich als Zuhörerin oder Zuschauerin einer Folge finden, in der ihr Fall verhandelt wird. Und das ist natürlich was, was nochmal mit einer Retraumatisierung einhergeht und Ähnlichem. Aber auch insgesamt ist die Frage, inwiefern eignet sich Kriminalität tatsächlich dafür, dass wir alle uns so ein bisschen entspannen und so ein bisschen vom Alltag abschalten. Eigentlich tut sie das nicht, weil Kriminalität uns eigentlich vor Augen hält, was in der Gesellschaft passiert, welche Missstände es gibt, was vielleicht für Entwicklungen gerade passieren, welchen Gruppen es vielleicht auch schlecht geht etc.
Bezogen auch auf die Opfer und auf die Retraumatisierung, die ja oft stattfindet. Das ist mir persönlich vor allen Dingen auch sehr aufgefallen bei diesen klassischen Netflix-True-Crime-Serien. Öffentlich in dieser Netflix-Serie danach gefahndet wurde, dass wenn vor 20 Jahren der Onkel oder der Opa vermisst wurde, dass es daran liegen könnte. Und das ist auch der erste Moment, wo mir genau das oder diese Problematik auch aufgefallen ist, dass es ja gar nicht so lange her ist. Und auch die 80er Jahre, das ist für uns Studenten vielleicht schon ein bisschen länger her. Grundsätzlich für Opfer, die vielleicht auch im Kindesalter Opfer gewesen sind, ist es ja immer noch sehr, sehr nah an der Realität. Und genau da sehe ich halt auch eine Gefahr. Ich weiß nicht, wie Sie das auch einschätzen würden, aber dass die Ernsthaftigkeit bei echten Fällen oder bei echten Verbrechen wegfällt, weil man das mehr romantisiert, weil man mehr denkt, ah, das ist jetzt ein Film und ich gucke mir den jetzt an, um mich zu entspannen. Man vergisst, dass es wirkliche Opfer sind und dass da auch einfach so eine Gefahr bei besteht.
Genau. Also die 80er waren meine Kindheit. Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Das heißt tatsächlich, genau, man merkt dann so, ah, das ist alles gar nicht so ewig weit weg. Es gibt eben lebende Menschen, für die das tatsächlich eine Situation war. Und gerade wenn es sich vielleicht um Vermisstenfälle handelt, war das vielleicht auch groß in der Presse. Zumindest eine Nachbarschaft oder eine Ortschaft oder ein Landkreis oder wie auch immer, war wahrscheinlich ziemlich mitgenommen davon. Das heißt, es kann bei ganz verschiedenen Menschen auch nochmal was anrühren in der Erinnerung. Die eine Gefahr, dass es romantisiert wird und wir alle uns auch so ein bisschen Serienmörder, Mörderin, diese Person hat tatsächlich eine Menge Menschen umgebracht und das ist durch diese Romantisierung, die durch diese Serien passiert, in der man dann auch ein Verständnis entwickelt für TäterInnen, was nicht verkehrt ist, wenn ich selber das Urteil sprechen soll als Richterin zum Beispiel, dann ist es natürlich wichtig, dass ich ein Verständnis für diese Menschen entwickle, aber es hat für mich in dem Moment eine sehr komische, perfide Situation geschaffen, wo man dann irgendwie plötzlich Fan eines Menschen wird, der andere Menschen umgebracht hat, weil man eben die Fälle vermeintlich so gut kennt und vielleicht auch die Hintergründe versteht und mit dieser Person mitfühlen kann. Also das ist schon relativ bizarr, muss ich sagen.
Wie würden Sie das denn jetzt einschätzen? True-Crime-Formate, die sind halt sehr lukrativ und die werden wahrscheinlich auch nicht abgeschafft werden. Hätten Sie da einen Vorschlag, wie man das ganze Format denn einfach informativer gestalten könnte, um trotzdem über solche Fälle zu informieren und trotzdem halt diese Sparte abzudecken, das Ganze aber deutlich ja, empathischer und auch moralisch vertretbarer gestalten könnte?
Aber wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wie würde man es so ein bisschen abmildern, wären vermutlich die Mindestvoraussetzungen die, die man sich auch in der Forschung auferlegt, nämlich dass man versucht zu anonymisieren, dass man eben nicht echte ZeugInnen, Geschädigte vor die Kamera zerrt, sondern möglicherweise das nachsprechen lässt durch SchauspielerInnen oder ähnliches, dass man nicht Bilder von echten Tatorten nochmal zeigt oder echte Straßen abfährt und da nochmal Bilder zeigt. Genau, also das wäre das eine, dass man wirklich versuchen sollte zu anonymisieren. Man sollte vorher vielleicht auch, anstatt zu sagen, hey, vielleicht waren Sie involviert, machen Sie doch auch bei unserem Aufruf hier mit tendenziell vielleicht eine Triggerwarnung oder eben eine Info-Hotline nochmal dazu schreiben, wenn was war, an wen können sich Menschen wenden. Und aber tatsächlich würde ich da auch nochmal eine Empfehlung eher so ans allgemeine Publikum aussprechen und sagen, naja, gucken Sie, wie gut es auch Ihnen tut und Ihrer psychischen Befindlichkeit, sich ständig mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Weil für den ersten Anschein ist es vielleicht ganz informativ, aber in der nächsten Situation, wenn ich wieder mal abends von einer Party nach Hause gehe und durch eine dunkle Straße laufe, habe ich dann vielleicht, wenn ich vorher mir ein True-Crime-Format angeguckt oder angehört habe, vielleicht nicht doch wieder ein bisschen mehr Angst. Also das bleibt schon auch zurück. So lustig und augenzwinkernd, dass irgendwie alles erzählt ist, aber tatsächlich, wenn man dann in so einer Situation ist, in der man vermeintlich glaubt, es könnte jetzt so ähnlich sein, dann hat man eben doch Angst, die man nicht so stark hätte, hätte man nicht diese Formate alle im Hinterkopf.
Ja, also vor allen Dingen nochmal auf sich selbst hören, bisschen vorsichtiger sein, das Ganze reflektieren und auch empathischer mit möglichen Betroffenen oder Personen, die das mitbekommen haben, umzugehen, richtig?
Ganz genau. Und was ich natürlich in meiner Rolle als Wissenschaftlerin nochmal sagen möchte, ist, sich vielleicht tatsächlich dann doch zwischendurch, also wenn man jetzt total viel daraus zieht, sich trotzdem immer wieder mal mit der Realität zu erden und eben auch mal zu gucken, was gibt es denn für wissenschaftlich fundierte Informationen darüber, wie häufig kommt das denn vor? Wie viele Mordfälle gibt es tatsächlich in Deutschland? Das sind nämlich um die 300 pro Jahr im gesamten Land. Also schon fast weniger, als es Tatorte gibt im Sendejahr. Und sich immer wieder mal damit abzugleichen, was sind denn eigentlich die realen Gefahren? Das ist so ein Allgemeinplatz, das wir in der Kriminologie immer sagen, dass Frauen häufig Angst haben in Situationen, die dunkel sind, wo sie durch den Park gehen, wo vermeintlich menschenleer ist. Das sind aber nicht die Situationen, wo sich empirisch zeigt, dass da die Angst berechtigt ist, sondern die Angst müsste man eigentlich haben, wenn man alleine mit einem männlichen Verwandten, einem Partner in einer Wohnung ist, weil tatsächlich da Frauen viel häufiger Opfer von Gewalt werden, als eben in diesem dunklen Park, durch den man geht, im Grüngürtel, weil da ist man im Zweifelsfall allein und läuft einfach durch und hat ein schlechtes Gefühl, weil es irgendwie dunkel ist, aber richtig gefährlich ist es in aller Regel da nicht.
Ja, das ist ja auch nochmal so ein kleiner Realitätscheck, der da so ein bisschen in Ihrem Podcast mit durchdringt. War das dann auch der Grund dafür, dass Sie den Podcast machen möchten, einfach um mehr Realität in das Thema Kriminologie reinzukriegen, oder was war da Ihr Anstoß?
Genau, unsere Idee war tatsächlich die, dass wir gesagt haben, wir möchten das verzerrte Bild, das es in der Medienlandschaft über Kriminalität gibt, zumindest anreichern um Fakten, die wir aus der Wissenschaft kennen, die aber so eigentlich fast nie verhandelt werden, weil eben JournalistInnen jetzt aus Qualitätsmedien sich ja in der Regel nicht mit Einzelfällen beschäftigen. Wenn sie es denn tun, dann tun sie es aber eben auch pointiert zu wirklich schweren Fällen oder ähnlichem. Wenn überhaupt, geht es vielleicht mal kurz darüber, Kriminalität, neue polizeiliche Kriminalstatistik ist erschienen. Was heißt das eigentlich? Aber es sind nur sehr punktuelle Momente. Und wir möchten gerne, dass viele wissen, was in der Kriminologie auch vorhanden ist, über verschiedene Bereiche von Kriminalität anbieten und die für den Diskurs bereitstellen.
Dann vielen Dank an Sie. Das wären soweit alle meine Fragen gewesen.
Super, ganz herzlichen Dank.
Nicole Bögelein zum Thema True Crime und warum es so kritisch zu betrachten ist. Ihren Podcast True Criminology von der Uni Köln könnt ihr online hören. Jeden zweiten Mittwoch kommt hier eine neue Folge und den Link findet ihr im Anschluss zur Sendung auf www.kölncampus.com.